Ich habe das erste Wort. Ich schneide dein Hey wieder raus, dann bin ich wieder der Erste.
Ja, ja, du sitzt am längeren Hebel.
Jana, ich muss dir was erzählen.
Erzähl, ich bin ganz neugierig.
Also bevor wir zum Hauptthema kommen, muss ich dir meine kleine Geschichte erzählen. Das war ziemlich lustig. Ich war am Sonntag Rennrad fahren und dann bin ich eine Rechtskurve gefahren und die war ein bisschen uneinsichtig. Und in der Rechtskurve saß eine Katze und die... Es war so eine dicke, orangene Katze, die war so, okay, da kommt ein Rennrad und dann wusste es nicht, wo sie hin soll. Und dann ist sie mir quasi kurz vors Rad und ich habe gebremst, dann ist sie wieder weg. Und dann bin ich weitergerollt und dann ist sie mir ohne Witz durch die Reifen gelaufen, also unterm Unterrohr durch.
Krass. Ich glaube, Katzen sind ein bisschen einfach zu, die haben zu viel Selbstvertrauen mit ihren 7 Leben.
Ich hätte das Gefühl, wenn ich die jetzt aufs Maul höre, dann haben wir eine Seelenverwandtschaft.
Nee, bitte Leute, macht das nicht.
Nee, aber es war scary und witzig gleichzeitig. Ach so, und der Funfact eigentlich, das war zwischen 2 Ortschaften. Und zwar, wenn man, ich weiß nicht, ob jemand hier wohnt, aber aus Antolling Richtung Glonn fährt, da gibt es einen kleinen Weiler, der heißt Schnurr. Das war kurz vor Schnurr.
Hast du sie angeschnurrt?
Sie hat mich angeschnurrt.
Okay, gut, dass du nicht gestürzt bist. Ja, bei Katzen, da muss man echt mit allem rechnen. Das ist wie wenn ein Kind auf der Straße ist.
Wie geht's dir?
Gut, ich bin frisch zurück vom Travel Coachella.
Good point.
Ja.
Ich stelle dir Fragen, weil ich war nicht da. Ich habe nur so ein bisschen was auf dem Internet mitbekommen, aber auch sehr minimiert, weil es mich krass überfordert hat. Das ist
ja, es war schon ganz schön viel, ja. Katzen kamen auch wieder vor.
Ich habe es gesehen. Babykatze.
Mhm. Ja, es war ein bisschen auf sich. Hat sich angefühlt wie AI im echten Leben plötzlich. Die gehören nicht hin, weißt du.
What happened?
Das war echt. Sollen wir direkt mit dem Ziel anfangen?
Ja, nur den Katzenteil, oder?
Als ich gefinisht bin, hat mich die Cynthia und ihr Freund überrascht im Ziel. Also die Cynthia, gegen die ich auch TCR gefahren bin. Und sie kannte ja auch die Vorgeschichte mit der Katze beim TCR und so weiter. Ich fand eine sehr schöne Geste, dass die da auf mich gewartet haben. Und sie haben mich nicht nur da begrüßt, sondern sie haben eben auch dieses mega kleine Katzenbaby mitgebracht, um mich zu überraschen. Und es war ein bisschen witzig, weil ich kam an und ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Und dann irgendwann hat sie so gesagt, so, hey, guck mal. Und ich so, was? Was macht die hier? Und ja, die hat einfach von einer Freundin ein Katzenbaby ausgeliehen, um mich da zu überraschen. Also quasi
ausgeliehen.
Als Geschenk. Ja, sie hat danach, ging die Katze direkt zurück wieder zu ihrer Mama. Die war auch super klein, die war 16 Tage alt. Ja, aber ich fand eine sehr schöne Geste und es sollte so ein bisschen, ja, mein Verhältnis zu Katzen am Finish kletten. Ich fand es ganz süß.
Ja. Beim TCR hast du ja auch Katzen gestreichelt danach im Ziel.
Ja, bevor ich... Also besser Katze auf dem Arm als unterm Rad auf jeden Fall. Mhm. Und die war natürlich auch extrem süß. Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass sie mich anpinkelt.
Ich muss noch mal kurz zu meinem fast Radunfall, weil ich habe nachgeguckt, was für eine Katze du überfahren hast. Das war eine orangene.
Ja.
Also deswegen noch witziger. Ja. Aber egal, ja.
Ja. Genau, also Cynthia hat mich, also das ist die ganze Story dahinter. Cynthia hat mich da einfach überrascht und hat die Katze zu meiner Freude mit ins Ziel gebracht. Mir danach aber leider wieder abgenommen. Ich hätte die auch gern mitgenommen.
Cynthia ist aber ausgestiegen, habe ich gesehen.
Genau, Cynthia hat leider ihre Felge gebrochen und ihr Freund hat sich die Schulter ausgekugelt. Beide auf der, glaub ich, gleichen Abfahrt. Es gab so einen Downhill, der war sehr so chunky, also sehr viele große Felsen. Und den hatte ich auch davor, in der Woche davor schon gescoutet, weil ich wusste, dass das der technischste Abschnitt so wird. Ja, ich bin es deshalb vorsichtig angegangen, aber war auch gut, dass ich ihn schon mal gesehen hatte. Sie kannte die Route ja eigentlich auch, aber sie hat dann selbst im Ziel zu mir gesagt, so hey, du siehst, was passiert, wenn man so kopflos reinballert. Also sie hat selbst die Einsicht so gehabt, weil ich dachte am Anfang ehrlich gesagt, dass ich bei diesem Rennen nicht so viel reißen kann, weil ich eben nicht voll reinballer beim Abfahren, sondern eher da ein bisschen defensiv bin. Ich weiß, dass ich natürlich stark an den Anstiegen bin, aber ich dachte, ich werde zu viel Zeit verlieren auf so einem relativ kurzen Rennen auf den technischen Downhills. Aber ja, vielleicht war das auch ein Vorteil. Und ja. Viele Leute haben da ihre Felge zerschossen. Also Robin ging es genauso, Robin Gemperle und Ulrich Badlomös haben es ist leider auch passiert. Also
das haben wir ja auch bei TCR-Parcouren gesehen, dass du da sehr langsam durchfährst und deswegen halt nie einen Platten hattest, vielleicht zu allen anderen. Gut, du bist auch extrem leicht, aber trotzdem Vorsicht.
Das ist natürlich immer irgendwie eine Kombi aus Glück, Pech, Fahrverhalten und Material.
Katzen. Ja,
auch das. Ja, ich bin da ganz gut durchgekommen. Also ja, ich habe mich sicher gefühlt. Ich bin jetzt nicht mega drunter geraced, aber ich glaube so solide, dass es auf jeden Fall gut ging und ja.
Spoiler, Jana ist dritte Frau geworden. Ist kein Spoiler, weil es steht im Internet. Aber alle, die es vielleicht noch nicht wissen, Marei wurde Zweiter. Die erste war eine Französin.
Nee, eine Engländerin.
Fuck, ich habe vorhin auch schon wieder Französin gesagt, ne? Ja. Engländerin, Entschuldigung.
Die Maddie, die kommt so vom Gravel Racing, hat ganz viele kürzere Gravel-Rennen gemacht. Auch letztes Jahr die 360 gemacht. Ist, glaube ich, auch Profi, wenn ich das so richtig verstanden habe. Super nette Frau auch. Und es war ihr längstes Rennen, das sie jemals gemacht hat. Es war mein kürzestes. Aber sie ist auf jeden Fall, glaube ich, Feuer gefangen. Sie hatte natürlich auch einen ganz anderen Ansatz. So von den kurzen Gravel-Rennen kommend hatte sie einfach so 50 Gels dabei. That's it.
Geil. Und lecker, 27 Stunden lang Gels.
Ja, ich glaube, hätte ich schon, also so rückblickend ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht die Confidence hatte zu sagen, ich kann es gewinnen, weil ich erst auf den letzten 150 Kilometern geraced bin.
Confidence Gap.
Ja, ich glaube, aber es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ich bin stolz, dass es so geklappt hat und dass ich da besser sein konnte, als ich erwartet hätte. Fürs nächste Mal traue ich mir zu gewinnen.
Ja. Es ist so funny, jemand, der quasi nicht in deiner Position ist, denkt so, hä, was redet die da? Wieso glaubt die, sie kann nicht gewinnen? Alle anderen denken das natürlich sofort. Und das ist ja wieder Paradebeispiel für Confidence Gap. Also,
naja, man muss ja auch sagen, dass es einfach ein ganz anderes Rennen ist, als das, was ich sonst mache. Also es ist schon vergleichsweise kurz, es ist super viel Gravel und schon technischer Downhill. Und ich meine, ich weiß, auch bei den langen Rennen, auch beim TCR, sieht man ja, dass ich die allerbesten Zeiten auch relativ zu den anderen auf den letzten 500 Kilometer fahre. Also ich bin auch an CP1 irgendwie auf Platz, was weiß ich, 100 oder so und am Ende halt auf Platz 5. Und die besten Zeiten relativ zu den anderen fahre ich ja auch beim TCR ganz am Ende. Also ich hatte die zweitschnellste Zeit von der Fähre ins Ziel und das auch nur um Minuten. Also da ist wirklich meine Stärke und ich wusste, das Rennen muss lang sein, sodass ich da viele Vorteile habe. Und deswegen dachte ich, dass Leute, die von diesen kurzen Gravel-Rennen kommen, auch mal 560 schnell fahren können, hat sich ja jetzt auch so gezeigt. Ja, offensichtlich lief das trotzdem ganz gut und es hat so meine Perspektive und mein Selbstvertrauen erweitert. Also ist cool, das
du hattest 27 Stunden und 40 Minuten Bewegung, nee, Gesamtzeit.
Nee, insgesamt,
und,
ja.
Insgesamt und 45 Minuten auf Sattel.
Ja, knapp 40 Minuten Pause, ja.
Also quasi 27 Stunden auf dem Sattel. Viele würden das nicht als kurz bezeichnen.
Für mich ist es halt für ein Rennen relativ kurz.
Und ich finde, das ist auch, also die Definition, ich nehme die mal von Andrew auf, die er in meinem Video mal gesagt hat. Ab wann ist ein Ultra? Naja, sobald du eine Nacht Schlaf vermisst, würde er das als Maßstab sehen. Und ich finde das auch, beim Radfahren ist ein Ultra dann, wenn du halt einmal nicht schläfst. Und ich finde, das Rennen ist gerade so ein Ultra.
Gerade so, wobei ich glaube, ja, schon mit dem Gravel-Rennen-Ansatz kommt man ja auch super gut durch. Also ich glaube, die Sache ist, wie schnell man halt ist. Gab natürlich auch viele, die deutlich länger gebraucht haben und dann funktioniert es nicht nur mit Gels und ja. Ich habe auch zum ersten Mal diesen Race-Suit getragen. Das war irgendwie schon mega cool. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich das auch bei den längeren Rennen mache. Also ich finde, es fühlt sich super gut an, ist super komfortabel, das ist so gut durchdacht. Einzige Nachteil ist das Pinkeln.
Stimmt, also es ist ein Suit mit, also zusammenhängend?
Geschlossen, ja.
Wie pinkelst du?
Du musst halt alles ausziehen. Dauert 3:10 Minuten, haben wir gestoppt.
Ja. Alles klar. Und hast du auch deine Pinkelzeit gestoppt, je nach Blasenfüllung? Oder?
Ich war nur zweimal pinkeln in der Zeit.
Okay, aber 3:10 plus, naja, ich muss jetzt 400 Milliliter pinkeln, dann dauert es 3:45.
Nee, insgesamt 3:10.
Ach so.
Ja.
Ah, okay.
Ja, aber es ist natürlich im Vergleich zu P-Friendly Bib einfach mega crazy. Also fürs TCR wäre es keine Option, wenn ich über 12 Tage hinweg jeden Tag 9 Minuten verliere. Es geht nicht. Also es ist viel zu viel.
Ja.
Ja. Aber für dieses kurze Rennen war es auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ich bin jetzt mit Rafa im Austausch. Ich eine Idee habe, wie wir das, oder die haben natürlich auch Ideen, wie wir ein P-Friendly Suit gestalten könnten, sodass das auch für Frauen schneller geht, pinkeln zu gehen. Und dann wäre es wirklich eine coole Option. Ja.
Wer ist denn eigentlich Vierter geworden? War das Lael dann?
Genau, ja. Mit Lael bin ich ziemlich viel zusammengefahren. Also wir hatten so ähnliche Pace für ziemlich lange Zeit. Ich hatte dann am Ende so ein bisschen, also wir hatten echt gute Zeit. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir sind in der Nacht, man merkt auch einfach, wie sehr sie das liebt. Also in der Nacht 2:30 fahren wir irgendeinen Climb hoch und sie flippt völlig aus, wie cool es ist. Es war auch sehr, sehr schön in der Nacht, es war Vollmond. Wir waren da dann am Meer, man hat das Meer gehört. Es war recht warm. Wir waren auf einem Trailstück mit Kühen und es war auch ein bisschen technisch, aber irgendwie cool, also alles fahrbar. Und wir hatten da wirklich eine gute Zeit auch. Und dann waren wir oben und sie wollte ihre Hydration-Bladder auffüllen an so einem Rohr, das einfach unter einer Kuhweide rauskam. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, traue ich jetzt nicht so. Ich glaube, ich war lieber runter ins Dorf, mach das da. Aber sie holt mich eh wieder ein, weil sie schneller bergab fährt. Und dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Also sie kam dann irgendwie nicht mehr. Ich habe dann tatsächlich unten angehalten, habe meine Flaschen aufgefüllt und dann dachte ich, na, jetzt fahre ich halt weiter. Und dann der Nacht ist mir so ein bisschen, ich bin nicht müde geworden, aber so ein bisschen langweilig, war halt flach. Und dann habe ich angefangen, so Rücklichter zu sehen und dann habe ich mir zum Ziel gesetzt, die hole ich jetzt ein. Dann bin ich dahin geraced, habe die eingeholt. War dann immer so ein bisschen spannend zu sehen, wer hinter diesen Rücklichtern sitzt. Kurz geschnackt und dann bin ich weitergefahren. Und dann hatte ich so ein bisschen Race-Modus. Da habe ich auch zum ersten Mal erfahren, dass ich ganz gut platziert bin. Also ich dachte, ich habe dann, das war das erste Rennen, bei dem ich niemals auf die Tracking-Seite geschaut habe. Also
nicht einmal?
Mal. Nie.
Krass.
Weil es mir, ich dachte einfach, ich hatte diesen Rennmodus nicht. Ich dachte, ich kann da eh nicht gewinnen. Ich mache das so als langen Trainingsreiz quasi, um auch so ein bisschen zu testen, die Beine und neu. Ich habe auch ein paar neues Gear ausprobiert. Dann hat mir einer von den Männern, die ich da überholt habe, hat mir gesagt so, hey, jetzt bist du auf Platz 4. Und dann dachte ich, ah, krass, dann probiere ich mal noch aufs Podium. Und dann habe ich ein bisschen Gas gegeben auf den letzten 130, 150 Kilometer ungefähr so und habe mich auch noch richtig gut gefühlt. Und ja, das war dann eigentlich eine coole Überraschung, dass mir ging es dann noch richtig gut und ich hatte die Auflieger dran. Das war auf jeden Fall ein Vorteil. Also würde ich auf jeden Fall für Tracker wieder machen.
Aber eine gute Idee.
Ja, man merkt auch einfach, also auch auf Gravel bin ich die sehr, sehr viel gefahren. Wenn am Ende war der Gravel relativ smooth im Flachen, da konnte man gut auch drauf liegen. Und ja, man merkt auch, dass das ein eindeutiger Aero-Vorteil ist, also dass es einen viel schneller macht.
Du hast vorm Rennen, wir haben in der letzten Folge gequatscht, dass du 45er Pathfinder drauf hast oder 50er, du hast nochmal gewechselt, habe ich gehört.
Genau, ja, ich war ja die Woche davor schon mit Rafa in Girona, wo wir ein bisschen von der Route gescoutet haben und da hatte ich das Gefühl, dass bei den sandigen Abschnitten, also das ist so sehr, sehr staubig und dass der Pathfinder da nicht der ideale Reifen war. Also sowohl, wenn es steil hoch ging, ist mein Hinterreifen durchgedreht und wenn es runter ging, mein Vorderreifen, was einfach nicht ideal war durch diese Slick-Oberfläche und dann habe ich Gott sei Dank vor dem Rennen über das Specialized Team, das auch vor Ort war, noch auf den Tracer wechseln können. Und dann bin ich den Tracer in 50 mm tubeless gefahren. Und das war wirklich richtig gut. Also ich habe mich richtig wohl mit dem Gefühl, hatte gut Grip, war jetzt trotzdem nicht langsam auf den Asphaltstücken. Also es war die richtige Wahl auf jeden Fall.
Den Tracer fahre ich auch, den habe ich auch lieb gewonnen. Ich hatte auch mal den Pathfinder und ich finde, den Tracer ist der perfekte Kompromiss. Das ist so ein bisschen wie der Schwalbe G1, falls man den kennt, eher gute Reifen.
Ich bin auch durchgekommen ohne Defekt und Pannen, also ohne Platten, ohne irgendwas. War auf jeden Fall cool im Ziel. Ich bin ja da so mega stumpf, ich habe es nicht mal bemerkt. Christian hat so gesagt, so, hey, dein Lenker ist voll nach unten gedreht.
Hä?
Also mein Lenker hat sich irgendwie ein bisschen eingedreht, wahrscheinlich durch so viel Schotter und die durch schon ruppigen Abfahrten. Hatte ich immer beim Rennen nicht bemerkt.
Stark, mehr Aero.
Ja. Und naja, wie soll ich sagen, ich finde es ein mega ist ein cooles Event, das mal so zu sehen. 5000 Leute an einem Ort. Wie du sagst, auch krasser Medientrummel. Und das alles war mir auch so zeitweise ein bisschen viel. Ich hatte ein Airbnb, das außerhalb war. Und dann konnte ich entscheiden, wann ich jetzt nach Girona gehe und wann nicht. Also es fährt dann da, das ist ein Zug umsonst gefahren. Dann bin ich einfach so für 2 Stunden in die Stadt und dann wieder zurück und hatte meine Ruhe. Musste ja auch noch arbeiten. Und ja, ich finde, das war eine gute Lösung. Für ein Start und Ziel bin ich dann in ein Airbnb ganz nah ans Gelände gefahren, weil ich einfach da dann doch nah sein wollte, sodass ich keine krasse Anreise habe morgens. Aber ja, es ist schon heftig, was für ein Kontrast es ist zu den Rennen, die ich sonst mache.
Ich habe mit ein paar Leuten so geschrieben, die auch da sind und das ist eine ganz interessante Aussage, die alle so ein bisschen getroffen haben. So, einer hat zum Beispiel gesagt, er findet es furchtbar anstrengend, dass er da ist, aber wenn er nicht da wäre, würde er FOMO haben. Und ich glaube, das ist so der Vibe von diesem Rennen oder von dieser Veranstaltung.
Auf der anderen Seite ist schon auch, also ich meine, was mich richtig glücklich macht, ist, dass es so ein stark bepacktes Frauenrennen gab. Also so, die 4 ersten Frauen haben alle den Streckenrekord gebrochen. Also dass es so kompetitiv auf einem so hohen Level ist, auch bei den Frauen. Es gibt mir Gänsehaut, ist so cool. auch, dass es, ja, es ist einfach so cool, wo sich der Sport dahin entwickelt hat. Und natürlich 5000 Leute an einem Fleck, die alle Fahrradfahren lieben, ist schon auch ganz geil. Ja, klar. Auf der anderen Seite, ich will nicht wissen, wie viel Content in diesen 2 Tagen, 3, 4 Tagen da produziert wird. Also ich
habe mal ganz kurz reingeschaut. Also ich mache ja auch YouTube viel Sachen sowas und jetzt rieseln die ganzen Dokus rein und jeder macht einen Film von seinem Tracker, 200, 360, 500, jetzt kommen die ganzen Filmchen. Das meist medial ausgeschlachteste Event, das ich mir vorstellen kann.
Ich meine, das ist ja genau das, was man erwartet und deswegen ist es irgendwie okay. Also ich dachte zum Beispiel auch von Anfang an, das wird nicht, ich kann da keine Lost-Dot-Regeln erwarten oder keinen, ich dachte, die Leute werden auf jeden Fall draften und so.
Ganz anderer Vibe. Die Leute sind ganz andere Leute.
Ja, und auch beim, natürlich die ersten, das war mega krass, ich bin die ersten 5 Stunden ein 3,9 Watt Kilo Average gefahren. Hm. Also für 5 Stunden lang fast 4 Watt pro Kilo, so als wäre das ein 150 Kilometer Rennen. Ja, wirklich. Und gleichzeitig kann man sich fast nicht erlauben, da nicht mitzumachen, weil du denkst, das machen ja alle, wenn ich das jetzt nicht mache, dann verliere ich voll Zeit. Und ich habe auch so gedacht, ich will nicht draften, also bin ich in der Gruppe immer vorne gefahren, was dann natürlich noch mehr Watt braucht, hinter mir halt irgendwie 15 Leute. Und sobald es dann in die erste Rampe reinging, dann hat sich das sowieso, also die kam halt leider erst nach Kilometer 100 oder so. Da hat sich das dann ein bisschen verteilt, dann kamen ja die langen Pyrenäenanstiege, das wusste ich, dass mir das gut liegt und ab da ist man eigentlich alleine. Aber ja, bis dahin war es schon ganz schön, eigentlich wie ich erwartet hatte, schon große Gruppen und ganz schön hohes Tempo.
Da trifft die Welt aus Tagesrennen und Ultrarennen zusammen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Hm. Ich hatte ja diesen Clash schon ein bisschen davor, weil wir von Rafa dieses Teamcamp hatten. Das war auch eine mega spannende Erfahrung, da will ich auf jeden Fall noch davon erzählen. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Imposter-Syndrome und dachte so, boah, jetzt bin ich da mit Roma Bardet und so und ich bin da am wenigsten Star, die kennen mich ja alle nicht. Ich war halt ein bisschen aufgeregt, wie das so wird. Und dann war das so schön. Es war wirklich richtig cool. Und wir hatten richtig gute Gespräche und niemand hat sich da irgendwie auf ein hohes Ross gesetzt. Wir sind alle zusammen Fahrradfahren gegangen. Danach haben wir Arschbomben in den Pool gemacht und war schon eine coole Erfahrung, das mal so mitzubekommen, wie ein Teamcamp abläuft. Also jemand hat mein Fahrrad geputzt jeden Tag. Es gab immer tolles Essen, direkt nach dem Fahrradfahren auch und am Abend schöne Dinner zusammen und gute Gespräche. Wir haben so ein bisschen Produktfeedback, Circles auch gemacht und gesehen, was die nächsten 1-2 Jahre, woran sie gerade arbeiten und war cool, den Austausch zu haben. Ich glaube, das mein Highlight war, ich hatte einen Abend mit Roma eben ein richtig gutes Gespräch, weil er sehr, sehr neugierig war auf die Ultraszene und hat dann so ein bisschen über TCA ausgefragt und so und ich habe, sein Gesicht war so krass zu sehen, der hat so große Augen bekommen und ihm ist richtig die Kinnlade runtergefallen, als ich gesagt habe, so, ich habe ihm meine Route gezeigt von letztem Jahr. Von wo nach wo wir gefahren sind und dass es eben self-supported, ohne fremde Hilfe, ohne Windschatten, wie viel wir schlafen und so. Und er war völlig, er hat gesagt, so, weißt du, wie viele Leute Tour de France fahren? Es können so viele. Es ist so predictable. Natürlich ist es viel Training und so, aber es ist alles ist geplant und du rufst es ab. Und er war so fasziniert und hat gesagt, weißt du, wie wenig Leute sowas können schnell und mit wie viel ihr umgehen müsst und so. Er war richtig, richtig das gebannt. Ist
ganz anderer Typ Renntyp.
Ja, und ich habe dann viel mit ihm so diskutiert, auch was seine Motivation war im Pro-Cycling, warum er aufgehört hat und so. Und wir haben dann, eigentlich sind wir auf das Fazit gekommen, dass unsere Motivation sehr ähnlich ist. Dass der innere Antrieb dazu, Leistung zu bringen und sich zu diesen Rennen anzumelden und bei ihm eben Tour de France und so weiter. Und bei mir halt Transcontinental und so weiter, dass es gar nicht so unterschiedlich ist. Also sehr offen und emotional auch über seine Motive sprechen können, so das Beste aus sich rausholen und Progress und das dann im Rennen nur abrufen können. Und ohne dieses Rennsetting ist es eben schwierig, so an seine Grenzen zu gehen. Ja. Mhm. Ja, ich fand es sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, ob er sich mal irgendwann zu einem Ultra anmeldet. Er hat gesagt, er will mal die Sept-Marcheur-Runde als FKT probieren. Also das sind diese 10.000 Höhenmeter-Runde da in den französischen Alpen. Dass er das diesen Sommer probieren will, das wird seine längste Fahrt. Und wenn ihm das taugt, dann überlegt er mal Ultra.
Ja. Im Alter ist es immer leichter, länger zu fahren. Vielleicht ist es das Richtige für ihn dann, wenn er langsam älter wird.
Ah, umso später wird es besser. Er noch nicht.
Ja, ja, aber ich meine ja, wobei ja nicht, fast im Ultra sieht man jetzt so viele junge Leute krass schnell fahren.
Auf jeden Fall. Victor ist ja auch erst 24.
Ja, das kommt bei mir eher von Trailrunning, weil da ist es so, dass die Leute, wenn sie älter werden, auf die langen Distanzen krasser werden.
Ja, ich glaube, wissenschaftlich ist so, dass man so seinen Ausdauerpeak zwischen 36 und 39 irgendwie hat. Hm. Was mich beruhigt, ich kann das noch ein paar Jahre.
Du kommst quasi gerade richtig in die
Heide. Ich wachse erst noch.
Ja, dafür kannst du halt keinen Sprint mehr machen gegen Wollering oder so. Das wird nicht mehr klappen.
Ja, aber das ist sowieso vorbei. Also ich glaube, wenn man ein paar TCR gefahren hat, dann ist das mit dem Sprint ist dann Game Over.
Die schnellen Muskeln, die laufen einfach weg.
Weil es auch ein bisschen saisonal ist. Also so im Winter kenne ich das ein bisschen besser als im Sommer, wenn man noch nicht so viel lange Sachen gemacht hat. Ja, auf jeden Fall, das Teamcamp war eine richtig, richtig coole Erfahrung mit coolen Menschen. Und da sind eben schon, ja, da waren Leute, die 200 fahren, Leute, die 360 fahren und eben Victor, Lail und ich, die ganz lange Route gefahren sind. Und ich fand auch da schon den Ansatz und das Scouting und der Austausch, wie man sich so vorbereitet, wie die trainieren, an was man alles so denkt. Die hatten ja noch die Feedzones, die sie dann organisiert haben und so weiter. Bei denen ist natürlich das Routenscouting auch fast noch ein bisschen entscheidender, wenn es um so Attacken planen und vorsichtig sein, dass man dranbleibt und so. Noch ein bisschen wichtiger als bei uns.
Ja, aber ich meine, klar, man muss jetzt sagen, da ist man jetzt in einem Pro-Team. Also es ist ein Pro-Team, weil wo willst du jetzt sonst noch hin? Also im Gravel- oder Ultra-Bereich wird es jetzt erstmal nicht mehr professioneller.
Ja, für mich fühlt es sich schon zum ersten Mal richtig professionell an, ja.
Nee, man, die Ultra-Fahrer waren halt immer so die Hobos, oder, im Radsport. Also das war ja auch so ein bisschen, also soweit ich das aus der Historie richtig erlesen habe, warum TCA und die ganzen Races entstanden sind, weil die einfach keinen Bock auf diese klassische Radfahr-Professionalisierung hatten und UCI-Kacke fanden und was weiß ich und alles und dann eben so diesen, einfach nur des Radfahrens wegen. Und das ist interessant, dass dieses Hobo-Life jetzt verprofessionalisiert. Also das ist eine Überwachung, die ich schon mache. Dieses Ultra war immer so ein Safe-Haven für die Misfits und Outlaws irgendwie.
Die gibt es ja immer noch, es schließt sich ja nicht aus.
Genau, gibt es immer noch, aber so ein Großteil professionalisiert sich oder kommerzialisiert sich da jetzt. Ist eine
krasse Beobachtung. Ich würde nicht sagen Großteil, ich würde sagen, es sind einzelne Leute, die davon jetzt leben.
Ich meinte so auch diese Rennen, die entstehen, also die nicht mehr aus dem Beweggrund, sondern aus einem anderen Beweggrund entstehen.
Auf der anderen Seite, also ich finde, man kann das natürlich kritisch sehen.
War nicht kritisch gemeint, war eine Beobachtung. Also,
ja. Ich finde, für mich fühlt es sich wahnsinnig schön an, dass das eine Recognition, also eine Anerkennung bekommt oder einen Respekt für das Commitment, dass ich irgendwie seit Jahren da rein investiere. Mhm. Also für mich ist natürlich auch eine Art von Belohnung oder es ist schön zu sehen, dass es Anklang findet, dass es Leute supporten, dass ich diese Erfahrung machen kann und dafür bin ich unglaublich stolz. Also ich finde es eine sehr schöne Sache, dass der Aufwand und die Zeit und das Training und alles, was man dafür über Jahre reinsteckt, gesehen wird. Mhm. Und dass es ja natürlich auch bei anderen so ist, also auch gegen Mara jetzt, die jetzt in diesem Canyon-Team fährt und da die Erfahrung ein bisschen auszutauschen. Und ja, es ist einfach schön, dass, genau, ich glaube einfach nur, dass es den Respekt kriegt, den es vielleicht auch verdient. Also ich finde, es ist cool, dass es sich irgendwie auszahlt. Mhm. Und ich habe ja genauso, also ich finde, ich habe ja auch den Ansatz, das irgendwie für mich professionell zu machen. Also ich bereite mich da ja schon drauf vor und ich trainiere dafür und ich versuche, also es ist ja inzwischen auch nicht mehr tollkühn zu sagen, ich will das gewinnen. Also ich auch das TCA dieses Jahr, natürlich will ich das gewinnen.
Hey, das ist jetzt zweimal gewonnen.
Ich mache das auf eine kompetitive Art und Weise und dann ist es schon auch cool, wenn die Art von Professionalisierung, die ich für mich selbst erlebe, auch durch Sponsoren und so gewürdigt wird. Also ich erwarte dann da genauso, dass die professionell sind mit mir und mich nicht als Influencerin sehen, sondern als Sportlerin.
Da könnten wir jetzt gleich in das nächste Thema reinrutschen, was du vorhin, bevor wir aufgenommen haben, schon mal angesprochen hast, mit ein bisschen Rumgezanke.
Ja.
Also das ist halt auch der negative Teil der Professionalisierung, dass wenn Leute damit Geld verdienen, dass dann andere ungeschriebene Regeln herrschen. Oder was heißt ungeschriebene Regeln, sondern andere Motivationen entstehen können.
Für mich wäre einfach jetzt krass zu sehen, also um mal kurz alle abzuholen, jetzt im Nachgang vom Tracker ist bei den Männern, also im Männerrennen, sehr viel Bashing betrieben worden. Also Leute haben irgendwie angefangen, Fehler von anderen zu suchen, haben von Victor, der das Rennen ja gewonnen hat in 22 Stunden, super crazy, seine Route irgendwie gegengecheckt, ob er irgendwo abgekürzt hat und dann so 7 Kreuzungen gefunden, die er quasi, da geht es jetzt nicht um Kilometer, sondern die er irgendwie links neben einem Pfad gefahren ist oder die er eine Kurve abgekürzt hat oder eine Kurve geschnitten oder wie auch immer. Und Natürlich, beim TCA hätte das ganz andere Konsequenzen. Den Organisatoren hier, und das war mir von Anfang an klar, dass ich hier keine TCA-Regeln erwarten kann, genauso wie mit dem Draften, die überprüfen das nicht. Und ich muss auch sagen, dass das natürlich die Herangehensweise als Fahrer und Fahrerin im Rennen ein bisschen verändert. Also es fühlt sich auch mega blöd an, alle andere draften hinter mir und ich fahre die ganze Zeit 4 Watt pro Kilo, wo man sich dann schon denkt, boah, also keine Ahnung, jetzt bin ich die Blöde, nur weil ich mich an die Regeln halte, so ungefähr. Mhm. Und ich finde, man sollte jetzt zum Beispiel auch einfach mal 50 Routen übereinander legen und schauen, wo ist da die Varianz und nicht willkürlich die vom ersten raussuchen, weil der halt gewonnen hat. Mhm. Und ich finde allein, ich glaube, was mich vor allem stört oder sauer macht, ist diese Mentalität, bei anderen Fehler zu suchen. Also ich würde niemals selbst auf die Idee gekommen, mal zu schauen, ob die Maddie, die jetzt gewonnen hat, eigentlich alles richtig gemacht hat. Mhm. Also ich würde niemals von mir aus jetzt ihr Strava-GPX-File da runterladen und mal überprüfen, jeden Kilometer. Mhm. Also ich finde allein diese Mentalität finde ich ganz schlimm und vor allem, wenn sich das auf dem Nacken von Einzelnen so entlädt.
Und das ist jetzt wieder da, die Diskrepanz mit der Professionalisierung des Sports. Wenn jemand eine Gewinnprämie bekommt, also für ersten, zweiten, dritten Platz, dann ist die Motivation nicht mehr, hey, starke Leistung, du hast gewonnen, sondern hey, ich muss hier meinen Lebensunterhalt finanzieren. Oder naja, es geht hier um tausende Euro.
Trotzdem finde ich, dass wenn der Veranstalter, Veranstalterin klare Rahmenbedingungen schafft, klare Regeln aufschreibt und die auch verfolgt werden, dann ist es kein Problem. Weil ich meine, Lost Dort schafft es auch. Und absolut. Interessanterweise beschweren sich beim TCA Leute über die strengen Regeln und beschweren sich, wenn Leute disqualifiziert werden. Ja. Und jetzt sieht man halt, was passiert, wenn das nicht gemacht wird.
Was waren die Regeln eigentlich? Gab es überhaupt welche?
Die Regeln waren im Briefing so, ja, ihr dürft nicht draften, es ist self-supported, aber wir werden nicht schauen, wir werden es nicht überprüfen.
Okay.
Also
ja,
genau 1:1 so gesagt.
Wenn du Regeln nicht enforcest, dann hält sich auch keiner dran. Dann sind es keine Regeln.
Ja, der Vibe war einfach nicht... Es war klar, dass es nicht, dass es lose ist. Ja. Es wurde auch 5-mal gesagt, dass es kein Rennen ist.
Mhm.
Ja, aber dann macht man auf der anderen Seite ein Podium mit Champagne Shower. Also,
Also ich will jetzt nicht diejenigen verteidigen, die jetzt Victor da in den Dreck ziehen, aber nur das Verständnis aufbringen für, sagen wir mal, du wirst Vierter, und als Dritter hättest du 5.000 Euro bekommen von deinem Sponsor oder so als Gewinnprämie und dann wirst du halt piesackig. Denkst du, so hat der auch wirklich gewonnen nach den Regeln oder was weiß ich? Das kann ich mir schon auch vorstellen und deswegen, das ist die einzige Diskrepanz, die das mit sich bringt. Das wollte ich nur nochmal.
Mhm.
Ich will ihn nicht verteidigen, sondern nur, es ist eine Situation und selbst wenn der Veranstalter genaue Regeln vorschreiben würde und die enforcen würde, würde das sich nicht ändern. Weil es hat nichts mit Regeln zu tun.
Ja, wobei ich finde, es wäre jetzt schon auch in der Rolle des Veranstalters zu sagen, wir erkennen diesen Sieg an und wir haben das geprüft und im Rahmen unseres Events ist er der rechtmäßige Sieger. Einfach
das stimmt.
Punkt. Ja.
Das stimmt.
Weil so habe ich das Gefühl, wenn es da jetzt keine... Ja, ich finde auch nicht, dass er sich da jetzt irgendwie rechtfertigen muss. Es gab dann auch noch so ganz viele weitere Vorwürfe. So der zweite Fahrer war mal auch Pro-Cyclist und wurde dann wegen Doping gesperrt von 2021 bis 2025.
Okay.
Und ist aber von der NADA quasi überprüft und wieder freigegeben und er darf Rennen fahren. Und auch jetzt, natürlich kann man sagen, er hat einmal Scheiße gebaut, jetzt vertraue ich dem nie wieder. Aber auf der anderen Seite, wir wissen das nicht. Niemand hat ihn gefragt, niemand hat ihn dazu gehört. Vielleicht bereut er diesen Teil krass und ist jetzt einfach froh, dass er wieder ein Rennen fahren kann. Clean. Und er, im Gegensatz zu allen anderen, wurde er ja nach Doping kontrolliert. Also da hätte ich noch mehr Misstrauen gegenüber anderen Fahrern.
So,
ich finde das einfach ein bisschen gemein.
Der wurde kontrolliert.
Ja, weil er muss ja, um seine Dopingsperre freizukriegen, muss er sich kontrollieren lassen. Deswegen ist er bei ihm.
Mhm.
Eigentlich hätte ich da jetzt noch viel weniger Bedenken als so bei manch anderen. Ohne, dass ich da jetzt jemanden im Kopf hätte. Aber ich finde, es ist einfach nicht fair, das dann so zu bashen für immer. Also
Ja, voll.
Ja, man sieht auf jeden Fall diese ganzen Themen mit Regeln und Doping und wie auch immer, wie sich der Sport da auf jeden Fall verändert. Bei den Frauen ist es witzigerweise überhaupt gar kein Thema. Wir haben uns alle lieb. Und witzigerweise, wir hatten ja so unterschiedliche Startzeiten. Und zwar bis am Ende war ich in den offiziellen Rankings Zweite und Marei Dritte, weil wir auch relativ knapp beieinander gefinisht haben. Und bei der Siegerehrung hat er dann auch mich als Zweite genannt und Marei als Dritte. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt so, hä, nee, das kann irgendwie nicht sein. Also ich glaube, das ist anders. Und also ich nie, also weißt du, so ist der Vibe so. Nein, 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 auf gar keinen Fall jetzt mich da falsch als Zweite nennen. Aber mir ist es also, auch ehrlich gesagt einfach scheißegal.
Ich bin heute mal der zankige Kritiker. Meine Vermutung oder in der Theorie ist, bei euch, bei den Frauen ist es noch nicht so, weil das ja noch ein bisschen hinterherhängt. Der Männersport.
Naja, die kriegen auch Prämien, um zu gewinnen. Also ich nicht, kann ich frei sagen, aber ich weiß, dass die anderen das bekommen. Das
aber trotzdem hängt ihr noch quasi in der ganzen Sache leider hinterher. Also der ganze Drumherum
ich
ist
glaube
ja
einfach, Frauen haben nicht so ein... Nein, die Voraussetzungen sind die gleichen. Wir haben die gleichen Rennen, wir fahren das Gleiche, wir haben die gleichen Regeln, wir haben auch Sponsoren, die bezahlen. Es gibt auch Frauen, die Prämien bekommen. Mhm. Sorry. Nee, ich würde
sagen?
Niemals die Prüfung, ich würde nicht die Route von der Medi jetzt untersuchen. Ich ja, suche nicht nach Fehlern bei anderen.
Nee, also klar, ja. Deinen eigenen Kompass hinterfragst du natürlich nicht, aber es gibt ja, keine Ahnung, andere Menschen, die anders viben.
Ich weiß, also, die eine Sache ist ja auch, Viktor zu fragen, also zu sagen, hey, es gibt dieses und das Problem, wie siehst du das? Also ich finde, es ist ja jetzt kein Problem, Fragen aufzuwerfen oder auch Regeln zu enforcen oder so Fairplay zu hinterfragen. Also ich finde, es ist ja fair enough, dass man dann da vielleicht misstrauisch wird oder das kann man von mir aus machen. Aber ich finde, was das Problem ist, dann diese Selbstjustiz zu betreiben und jemand anzufeinden, jemand zu bullien, also zu mobben, auf Social Media und so weiter, aufgrund von Vorwürfen, wovon viele Leute überhaupt nicht so eine Ahnung hatten. Ja.
Keine Frage, das ist immer der falsche Ansatz. Wenn ein Problem da ist, ist ja immer die Frage, wie gehst du mit dem Problem um? Und sowas ist halt natürlich immer der falsche. Das relativiert das Problem nicht, aber den Umgang auf jeden Fall.
Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr schade, weil für mich war das ganze Tracker eine positive Erfahrung und ich fand total toll, viele neue Menschen kennenzulernen.
Ich wollte es gerade sagen.
Leute zusammenkommen und ich will jetzt das nicht so einnehmen.
Genau, lass mal die ganze negative Scheiße hier weg machen. So Spaß machen.
Ich mache auch gar nichts jetzt auf Instagram oder irgendwas dazu. Nee. Ich brauche nicht noch eine Meinung. Ich bin einfach jetzt,
Nee, lass Rad fahren. Ja, ich denke mir das auch, genau. Also ich habe mir darüber überlegt, ob ich dich vor der Aufnahme frage, hey, wollen wir einfach gar nicht über das Tracker an sich reden, sondern nur das Rennen, aber nicht das Drumherum. Aber irgendwie stehen Menschen halt doch auf Gossip und so Zeugs. Also ich finde es
ja ich finde auch interessant, davon zu erzählen. Also ja. Ich habe jedenfalls mit Marei schon beim Start, waren wir nach ein paar Kilometern nebeneinander.
Ich finde es so cool, dass ihr euch kennengelernt habt.
Ja, es war schön. Wir hatten auch ein ganz gutes Gespräch und da haben wir schon darüber gesprochen, wie viel Mut es braucht, sich überhaupt zu diesem Rennen anzumelden. Mhm. Also dass der Druck und die Aufmerksamkeit und auch natürlich die krasse Konkurrenz, die auf der einen Seite cool ist, aber das ist auch sehr viel, es macht natürlich was mit einem. Mhm. Und im Nachhinein denke ich mir auch, vielleicht habe ich mich selbst davon so ein bisschen geflüchtet, indem ich mir selbst gesagt habe, na, ich werde hier eh nichts reisen. Und dann bin ich sogar auch zweimal im Rennen in eine Bar gegangen und habe einen Kaffee getrunken und ein Sandwich gegessen. Ich glaube einfach nur so, um mich selbst dem Druck zu entziehen.
Ja.
Und um dann am Ende zu merken, so, ah, shit.
Super, toll gemacht.
Ja, und Marei hat es ganz ähnlich erzählt, also in jetzt die erste Saison in diesem Team zu fahren und wie sich der Druck anfühlt.
Mega, der Pressure. Also.
Ja, natürlich. Also ich meine, auch gesponsert zu werden, der nicht nur... Es ist cool und die Art von Anerkennung, von der ich vorher beschrieben habe, das Schöne ist, dass es so Anklang findet oder dass gesehen wird, dass man investiert, kommt ja auch ein bisschen mit dem Druck einher, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt aber auch abliefern.
Man braucht extrem gute Self-Confidence, ja. Wenn man außenrum sieht, wie du sagst, ja, cool, da ist jemand, der dein Fahrrad putzt, da ist jemand, der für dich Essen macht und was weiß ich, kriegt noch Massagen und sonst irgendwas.
Ja, habe ich tatsächlich auch bekommen.
Ja, siehst du? Ja. Wenn du auf einmal merkst, da hängen extrem viele Leute dran, da wird extrem viel Geld investiert und letztendlich geht es darum, ob du gut Rad fährst oder nicht, weil das ist das, worum es geht. Natürlich löst das krass Druck aus und das ist ja auch Mareis erstes Mal unter dem Canyon-Team zu fahren, da abzuliefern, hat sie gemacht.
Ja, es war cool. Also jedenfalls habe ich sie dann im Ziel auch gefragt, ob sie Lust hat, mal in den Podcast zu kommen und sie hat gesagt, ja, also ja, wir werden bald Marei als Gast haben.
Marei hat mir tatsächlich schon einen Podcast geschickt und zwar eine 8 Minuten Sprachnachricht. Und ich habe mir dann alles angehört und habe gesagt, hey, ich habe mir jetzt Fragen aufgeschrieben, aber ich stelle dir dann einfach den nächsten Podcast.
Ja.
Statt, dass ich jetzt da reingehe.
Ja, freue mich drauf.
Wird cool.
Ja, es wird auf jeden Fall cool, ja.
Was gibt's noch so vom Tracker?
Ich fand total für mich überraschend, wie einfach das war, durch eine Nacht zu fahren. Also ich finde so Events mit einer Nacht, natürlich war ich ein bisschen so, mein Hirn war ein bisschen matsch im Ziel. Das ist auch okay, wenn man 27 Stunden Fahrrad gefahren ist. Ich habe dann leider am Abend die Party verpasst. Das, ja, ein bisschen schade. Aber ich bin dann noch ein bisschen im Ziel rumgeäumelt und habe noch mit Lele gequatscht und so, habe mein Fahrrad geputzt, dann bin ich ins Airbnb, habe geduscht und dann bin ich so ein bisschen lethargisch geworden und ein bisschen telefoniert und ein bisschen auf mein Handy geschaut und so. Und bis ich dann mal 1-2 Stunden geschlafen hatte, war es halt schon 18 Uhr abends oder so. Mhm. Bin ich noch schnell in den Supermarkt einkaufen gegangen und dann...
Und Sophies Film hast du angeschaut?
Genau, Sophies Film habe ich zur Recovery angeschaut. Das war sehr schön. Und dann war es irgendwie schon 22 Uhr und dann habe ich nicht mehr geschafft, nach Girona zu dieser Party zu gehen. Also dann dachte ich, irgendwas, ich packe jetzt gerade auch diese mit vielen Leuten und Trubel und ich habe das nicht gefühlt. Ja.
Ich habe mit Nils noch ein bisschen geschrieben und ich habe gehört, DJ Gamperle hat aufgelegt.
Ja, ja.
Und Nils hat gemeint, der hat Breakdance gemacht.
Wirklich?
Ich glaube, der macht einen Witz, aber ich find's witzig.
Jetzt habe ich schon ein bisschen FOMO.
DJ Gamperle und MC Lengner.
Ja, ich habe aber was ich auch gemacht habe, ich führe gerade diese Ultracycling-Studie durch. Danke übrigens an alle, die schon teilgenommen haben. Also Leute, die vor und nach ihrem Rennen berichten über ihre Erfahrungen, wie es ihnen so geht, ihre Gefühle. Ich habe beim Tracker davor und danach jetzt auch ein paar Interviews geführt mit erfahrenen Leuten und auch mit Rookies. Das war auch noch ziemlich cool. Das habe ich dann an dem Sonntag nach dem Rennen noch gemacht und habe die Laura, heißt sie, getroffen. Die ist bisher nur, quasi, also nur in Anführungszeichen, dieses 96 Hours gefahren und das Tracker 65 war ihr erstes so längeres Rennen alleine. Mhm. Ja, mit ihr habe ich noch ein Interview geführt und das werde ich dann für die Unterstützung der quantitativen Daten der Survey dann nutzen, um da so ein paar mehr Inhalte zu haben. Das war interessant.
Ich habe noch ein paar Side-Infos für Follow-up von der nächsten Folge. Ob du willst oder nicht, Jana, aber die Wurmkur war sehr zufrieden mit unserem Shoutout.
Er hätte mir tatsächlich geschrieben, ob das was mit mir zu tun hat, dass plötzlich so viele Leute Jana K. hören. Ja, eventuell hat Stefan das Lied im Podcast gesungen.
Und er hat gesagt, er macht ein Follow-up, irgendwie Cappuccino Jana oder irgendwas kommt noch, hat er gesagt.
Okay, okay.
Schön. Das wird gut. Hey, wir haben ja nochmal einen Tracker-Podcast, beziehungsweise wir reden mit Marei nicht nur über Trackers, sondern allgemein über die Professionalisierung vielleicht, über das Team-Ding und wie es ihr damit so geht.
Ich sag noch kurz was vielleicht zu meiner Ausrüstung. Ich weiß nicht, ob das Leute vielleicht interessiert oder dazu kommen viele Fragen.
Schieß los.
Ja, ich bin das Specialized Crux gefahren in 49, eben mit diesen Tracer 50mm Tubeless. Und es war sehr gut, Auflieger zu haben. Es war wirklich wichtig. Also ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ich habe diese Profile Design Super Ergo irgendwas Auflieger, die so nach oben gehen. Die kann man super gut einstellen. Weil, wichtig, eigentlich sind all unsere Lenker wahrscheinlich nicht für Auflieger freigegeben. Und diese Auflieger kann man eben ganz in der Mitte klemmen, wo das Carbon am dicksten ist und dann die Teller nach außen platzieren, also so super gut verstellen. Ich habe die ein bisschen nach oben gespacert auch und abgeschnitten, dass die kürzer sind. Genau, auf jeden Fall war das sehr gut, die zu haben, weil auch auf den letzten 150 Kilometer, wo ich dann zum ersten Mal geraced bin, Gravel, auf dem man auch gut auf Aufliegern fahren konnte. Und ich merke einfach, dass es ein großer Unterschied macht. Ich hatte die Supernova batteriegetriebene Lampe, also die M54 Pro oder sowas heißt die. Mhm. Eine richtig gute Ausleuchtung und es war auf jeden Fall auch nachts sehr gut. Und die haben eine neue Batterielampe, Rücklicht rausgebracht, auch mit Batterie. Ist jetzt kurze Werbung, ohne dass wir dafür irgendwie bezahlt werden. Aber ich fand es, die war auf jeden Fall gut. Die hat 100 Stunden Leuchtdauer. Und
hättest du noch 3 Tage fahren können.
Ja, hätten noch ein bisschen mehr Kaffee und Sandwich in Bars einkehren können. Ja. Genau, und Sattel habe ich wie immer diesen S-Works Miro. Ah ja, und ich fahre den Corus Dura, weil der halt so eine lange Batterielaufzeit hat. Ich finde eigentlich
Hättest
den Hammerhead richtig gut.
Hättest du auch noch mal ein paar Kaffees trinken können.
Ja, ich finde eigentlich den Hammerhead richtig gut, weil das Kartenmaterial so gut ist. Also da sind auch so Trinkquellen eingezeichnet und Cafés und so. Also es ist mega, das Kartenmaterial ist das Beste, das ich je gesehen habe. Aber die Batterielaufzeit ist halt bei dem Corus einfach besser. Deswegen habe ich mich darauf verlassen.
8000 Stunden.
Ich weiß nicht wie viel, aber es ist halt gefühlt unendlich. Ich hatte nach dem Tracker noch 66% Akku.
Hast du nicht gemeint, dass du beim TCR nur einmal geladen hast?
Nee, ich habe öfter geladen. Ah, okay. Aber wahrscheinlich hätte ich weniger, also weil ich ja eh eine Unterkunft hatte, habe ich halt kurz angesteckt. Aber wäre nicht notwendig gewesen. Mhm. Ja, und ich hatte noch eine Blase auf dem Rücken, das fand ich auf jeden Fall auch gut. Also zwei Flaschen und die Blase auf dem Rücken. Und die hatte ich einfach in diesem Plero-Suit, der hat so eine Tasche, also dieser Einteiler so eine Tasche. Und das fand ich auch super gut, weil sich dann, da bewegt sich weniger auf dem Rücken. Also es, ich finde es angenehmer als eine Weste.
Mhm. Ja, habe ich ja in Bildern gesehen. Das ist ganz geil, ja, dieses Trikot mit, oder beziehungsweise Suit.
Mhm. Yes, würde ich auch alles so wieder nehmen, also hat sich bewährt. Und ich glaube, so mein persönliches Fazit ist, dass ich, ich bin stolz, dass ich mich da angemeldet habe und ja, meine Perspektive und mein Horizont auf Radfahren ist ein bisschen größer geworden. Ja. Mhm.
Ich fand es interessant, von außen zu beobachten. Ich habe exakt nur die Frauen angeschaut. Ich habe bei den Männern keine Ahnung. Wer ist Zweiter geworden?
Bei den Männern?
Ja.
Dieser Max heißt der. Franzose, glaube ich.
Okay.
Ja.
Okay.
Da ist auch crazy, auf dem letzten Kilometer ist der Stem von dem Max gebrochen, also der Vorbau. Mhm. Und er konnte eigentlich nicht mehr richtig Fahrrad fahren und erst da hat Victor ihn dann überholt.
Ach krass, echt?
Ja.
Alter.
Das ist krass, ja. Victor hat mir auch erzählt, er hatte auch so ein paar Probleme während dem Rennen, also irgendwie hat sein Flaschenhalter sich gelöst. Mhm. Und dann hatte er nur noch das Wasser in seiner Blase. Und hat dann irgendwie gestoppt, um das zu fixen. Und naja, bei dem ist halt einmal stoppen. Er hat halt geplant, gar nicht zu stoppen. Ja.
Gar nicht zu stoppen, aber dann muss er viel Wasser mitnehmen.
Ja, oder halt nur einmal aufzufüllen oder so. Das hat dann aber nicht funktioniert, weil er halt keine Flasche mehr hatte.
Mhm. Gut, waren jetzt auch wieder ganz schön viel Tracker-News.
Ja, sorry für den Spam.
Nee, ist gut. Wir wollen ja alle wissen und ich will es ja auch wissen. Auch wenn mein innerer Individualismus, das Event, also es ist eine persönliche Sache, das Event natürlich gerne nicht so präsent hätte, aber interessant ist es ja trotzdem.
Das ist ein Exkurs.
Ja, ist auch mein eigenes Problem, nicht das von anderen.
Als nächstes war ich ja wieder schön familiär Dead-Ends mit meinem Papa.
Ja, das ist mir schon, da fühle ich mich gleich viel wohler.
Ja.
Kein Rumgezanke, alle haben sich lieb.
Da ziehe ich kein Race-Suit an, sorry. Also, keine Sorge.
Pass auf, dein Dad kommt mit so einem Aero-Bomber und so. Was schlecht wäre, weil da sind viele Höhenmeter.
Ich glaube, es könnte trotzdem ein Vorteil sein, aber...
Es wird spannend. Mhm. Hey, wir haben eigentlich noch ein Thema, ich würde es mal kurz anschneiden, weil ich das jetzt hinten noch dranhänge. Da konnte Jana jetzt nicht dabei sein, aber ein Interview mit einer Hundetrainerin, denn... Das haben wir gemerkt, dass das immer wieder Thema ist. Hunde, Hunde, Hunde beim Radfahren, insbesondere Straßenhunde. Deswegen haben wir jetzt mal gedacht, während du beim Tracker warst, habe ich mal eine Hundetrainerin rausgesucht, die uns Fragen beantworten kann.
Und total cool. Ich hätte auch so gern ein bisschen Feedback, ob der Umgang, den wir besprochen haben oder was wir letztes Mal besprochen haben, ob das überhaupt so approved ist von ihr oder wie sie das sieht. Viel Spaß mit der Hundetrainerin später.
Ja, danke.
Kommt jetzt für die Leute direkt im Anschluss.
Ja, ich würde sagen, ich mache das jetzt hier dran. Komische Situation, wie beenden wir dann, also sollen wir jetzt beide Tschüss sagen und ich schneide das hinten dran oder sagen wir jetzt Tschüss und ich mache einfach das Interview dran und sage dann selber Tschüss.
Ich sage jetzt zu dir Tschüss.
Das fühlt sich total komisch an, wenn ich dann am Schluss alleine im Podcast bin. Das haben wir eigentlich, wir haben das sogar, können wir ja sagen, wir haben sogar ein Agreement aufgesetzt, weil wir unsere Freundschaft nicht in Gefahr bringen wollten, wo wir reingeschrieben haben, der Podcast wird nur weitergemacht, wenn beide... Also der wird nicht alleine weitergeführt. Weißt du das überhaupt, dass du das unterschrieben hast?
Natürlich.
Ja.
Wir haben einen Vertrag hierfür.
Ist auch, finde ich, in Ordnung, weil du weißt nie, wie sich sowas entwickelt. Oder am Ende streiten wir uns wegen irgendeinem Scheiß. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja.
Friendship over business.
Ja.
Gut, aber ich mach's jetzt mal. Darf ich den Rest alleine machen?
Ja, hau rein. Schnurre. Vielleicht brauchen wir auch noch eine Katzenexpertin bald.
Ja, genau. Wann nur sehen wir uns wieder? Ach, Wochenende, komme ich rum.
Ja, gehen wir Fahrradfahren.
Radfahren.
Wir haben gedacht, eventuell ist das Timmelsjoch offen, könnten wir die Ötzi-Runde fahren.
Mhm. Ich glaube, Timmelsjoch ist offen, die haben es echt früh aufgemacht.
Nee, die räumen das gerade. Gestern war es noch zu.
Ach so. Ja, ich habe nur vor einer Woche gesehen, dass die schon fast fertig waren.
Ja, anscheinend gab es vorgestern oder so quasi der Durchbruch. Also von, ja.
Ich kann mir vorstellen, wie die Männer da mit ihren Fräsmaschinen, das ist glaube ich immer so das Event, im Jahr, dann so, hey los, komm, wir machen das Timmelsjoch jetzt auf, ja, komm. Sicher.
Ja,
sicher geil. Schneespielen macht immer Spaß.
Ja, für mich jetzt zurück aufs Rennrad.
Dann Hundeinterview in 3, 2, 1 und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.